Willkommen zurück bei Finanzrauschen, dem Podcast für Banker von heute. Mein Name ist Sascha Wolf von DG Next Solution, dem Fachverlag der genossenschaftlichen Finanzgruppe, und ich bin Redakteur und Produktmanager im Bereich digitaler Content. Man verzeihe mir heute meine müde Stimme, der Morgen begann für mich recht früh mit einer langen Bahnfahrt, denn anders als geplant befassen wir uns nach der Sommerpause zunächst nicht mit der Herausforderung, die Kultur in Bankhäusern neu zu prägen, sondern ich wurde nach Münster zu Avado eingeladen, um das Thema Aufsichtsrecht-Meldewesen, genauer CRR3 und Basel IV, nochmal zu vertiefen. Ich bin mir sicher, dass ich dafür mir gegenüber genau die richtige Expertin sitzen habe. Seien Sie gespannt. Finanzrauschen, der Podcast für Banker. Hier geht es um regulatorische Themen und das speziell für Bankangestellte. Darüber hinaus stellen wir Best Cases aus der Praxis vor. Im Gespräch mit Leuten, die sich auskennen, geben wir Impulse für Ihren Arbeitsalltag. In Folge 18 dieses Podcasts habe ich mich bereits mit einem Kollegen vom BVR zum Thema Meldewesen ausgetauscht. Und zum ersten Mal, musste ich da gestehen, hatte ich die Zusammenhänge so einigermaßen verstanden. Also zusammenfassend kann ich jetzt nun wissend sagen, dass das Meldewesen im Bankensektor im Grunde bedeutet, dass Banken und Finanzdienstleister bestimmte Informationen an die Aufsichtsbehörde melden müssen. Diese Meldungen helfen dann den Behörden, die Geschäftsentwicklung der Banken zu überprüfen, um die Stabilität des Finanzsystems zu sichern. Dafür werden unterschiedliche Daten wie Risikozahlen und Statistiken gesammelt und ausgewertet. Meine heutige Gesprächspartnerin kennt sich mit dem Thema natürlich aber viel besser aus. Frau Julia Krollmann, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten keine so weite Anreise wie ich am frühen Morgen. Erzählen Sie doch einmal gerne zunächst was über Ihre Person. Wie kam es denn, dass Sie Expertin in Sachen Aufsichtsrecht geworden sind?
Ja, Sascha Wolf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, interessante Frage eigentlich. Ich bin schon recht früh in Kontakt mit der Bankenlandschaft gekommen, habe meine Ausbildung bei einer Bank gemacht, bin dann damals zum Genoverband in die Prüfung gegangen und habe mich quasi dann nach dem Wirtschaftsprüferexamen dazu entschieden, in die Spezialisierung im Bereich Aufsichtsrecht zu wechseln. Ja, und bin seit rund 5-6 Jahren in dem Beritt unterwegs. Und was soll ich sagen, es ist spannend, es bleibt spannend und es wird immer spannend sein.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Eine ganz simple Frage, wie sieht denn ein üblicher oder ein typischer Arbeitsalltag aus, wenn man jetzt nicht gerade in einem Podcast sitzt?
Ja, wir kümmern uns eigentlich rund um die Uhr um die Anliegen unserer Mitgliedsinstitute, aber auch anderer Banken und stellen uns tagtäglich mit den Banken zusammen den Herausforderungen im Bereich Aufsichtsrecht, Meldewesen. Wir unterstützen in den Beratungen, wenn zum Beispiel komplexe Produkte, neue Produkte auf den Markt kommen, unterstützen wir die Banken bei der Einführung dieser Produkte. Aber auch in den täglichen Herausforderungen im Meldewesen, in der Prozessoptimierung unterstützen wir. Wir sind auch in den Prüfungen unterwegs, kümmern uns da um das aufsichtsrechtliche Meldewesen, kümmern uns natürlich auch um den Bildungsbereich. Wir sind über die einschlägigen Portale mit Fachinformationen unterwegs und informieren dann auch um Neuerungen und neue Impulse aus der Regulatorik für unsere Banken.
Ich denke, das ist ganz wichtig, denn viele zucken ja immer zusammen, wenn sie das Wort Meldewesen hören. So ging es mir auch immer, weil ich einfach keine Berührungspunkte damit hatte. Auch wenn ich eigentlich gelernter Bankkaufmann bin, damals hatte ich eben keinen Berührungspunkt dazu. Wie gesagt, in einer vorangegangenen Folge habe ich so ein bisschen Aufklärung davon bekommen, von Herrn Friedrich, vom BVR. Aber was ist aus Ihrer Sicht, wenn Sie das jetzt sagen müssten, was sind die aktuellen Herausforderungen im Meldewesen? Was sind die größten Hürden?
Ja, das europäische Meldewesen ist in den letzten Jahren durch immer neue Vorschriften ja sehr komplex geworden, muss man wirklich sagen. Das stellt natürlich die Institute vor die Herausforderung, qualifiziertes Personal und auch einfach auch ausreichend Personal in dem Bereich vorzuhalten. Ziel der Aufsicht ist es, hatten Sie eingangs ja auch schon erwähnt, durch den höheren Informationsgehalt auch und auch die steigende Granularität der Daten, den Finanzsektor einfach insgesamt widerstandsfähiger zu machen und Fehlentwicklungen dann auch frühzeitiger zu erkennen. Ja, mit Inkrafttreten der CR3, damit werden wir uns ja gleich auch nochmal intensiver beschäftigen. Zum 01.01.25 wird dieser Antritt definitiv nochmal verstärkt werden und ja, wird auch so einiges an Herausforderungen für unsere Institute mit sich bringen.
Ich habe schon gesagt, ich bin absoluter Laie, aber selbst ich habe schon mehrfach davon gehört, dass CRR3 ansteht. Ich meine mich zu erinnern, Anfang 25 wird es Realität. Was verändert sich denn jetzt damit? Oder können Sie nochmal kurz erklären, vielleicht zunächst CRR3, wo das herkommt?
Das ist ja das europäische Meldewesen. Somit unterliegen wir hier auch europäischen Vorschriften. Die CER, das ist die relevante Delegiertenverordnung, die für unsere Banken im europäischen Bereich anzuwenden ist, wird dann noch ergänzt um Vorschriften des KWG, der Gromi-KV, der Solv-KV, also durch nationale Regelungen. Aber das ist so das Kernregelwerk, mit dem sich unsere Banken und dementsprechend auch wir beschäftigen. Ja, vielleicht nochmal zu Ihrer Frage, was verändert sich jetzt konkret durch die CR3 für unsere Banken? Die Regelungen werden insbesondere eine Verringerung einfach der Variabilität der risikogewichteten Aktiva bewirken. Der sogenannte Standardansatz, der aktuell im Einsatz ist, wird robuster dadurch gemacht und gleichzeitig werden interne Modelle weiter beschränkt. Es soll damit im Prinzip sichergestellt werden, dass wir eine transparente und vergleichbare Berechnung der Kapitalanforderungen bekommen, ohne Einbußen aber für die Risikosensitivität. Hierzu werden dann bei den Standardansätzen differenzierte Betrachtungsweisen für die Bewertung herangeführt und zugleich erhöht sich die Bedeutung der Standardansätze durch die eingeschränkte Anwendbarkeit interner Modelle, sodass es einfach vergleichbarer wird. Was man noch sagen kann, die CR3 wird insbesondere die Festlegung einer Eigenmitteluntergrenze hervorbringen, das sogenannte Output Floor. Das betrifft dann insbesondere Banken, die bislang den IRBA nutzen. Das ist dieser interne ratingbasierte Ansatz, der dann auch neben dem Kreditrisikostandardansatz, dem KSA, zur Verfügung steht. Also man spricht in der praktischen Anwendung dann von den sogenannten LSIs. Das sind die Less Significant Institutions. Darunter fallen dann die von Ihnen gerade benannten Banken und die größeren Häuser, also insbesondere auch die Großbanken, sind im IRBA unterwegs und beide Ansätze sind jetzt von der CR3 betroffen.
Wie genau funktioniert das mit dem KSA?
Dieser KSA, also ist der Kreditrisikostandardeinsatz, ist grundsätzlich nach CER ein vorgesehener Messansatz zur Quantifizierung des Kreditrisikos in der Säule 1, also im aufsichtsrechtlichen Meldewesen. Die praktische Anwendung haben wir gerade schon besprochen, insbesondere im LSI-Bereich zu finden. Beim KSA wird die Risikoaktiva in verschiedene Forderungsklassen eingeteilt. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt eine Forderung haben, die durch ein Grundpfandrecht besichert ist, also durch Immobilien besichert, dann befindet sich diese Forderung in dieser Forderungsklasse. Wenn wir jetzt eine Position haben gegenüber Unternehmen, zum Beispiel ein ganz klassischer Unternehmenskredit, dann befinden wir uns hier in der Forderungsklasse Unternehmen. Dann gibt es für die unterschiedlichen Forderungsklassen Standardrisikogewichte nach gewissen Merkmalen. Für Forderungen, die ein externes Rating haben, das kennt man ja auch, wenn man ein Wertpapier kauft, dann hat meistens der Emittent ein Rating von einer anerkannten Ratingagentur. Dann wird zum Beispiel dieses zukünftig dann auch herangezogen. Und unter CR3 werden diese Standardrisikogewichte dann nochmal deutlich risikosensitiver und die Forderungsklassen granularer ausgestaltet sein. Also stark vereinfacht kann man sagen, man berechnet die risikogewichtete Aktiva im KSA wie folgt. Der Buchwert wird multipliziert mit einem Konversionsfaktor und dieser wird wiederum multipliziert mit einem Risikogewicht. Und dann erhält man eben die risikogewichtete Aktiva dann über dem KSA.
Wie wirkt sich das Ganze jetzt auf die Eigenkapitalanforderung aus?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich ein bisschen differenzierter beantworten würde. Es gibt eine erste Vorstudie, die ist vor ein paar Jahren erschienen. Da hat die EBA die Auswirkungen der CR3 auf die Eigenmittelsituation bei kleinen und mittleren Häusern untersucht. Danach steigen die Anforderungen deutlich an. Wir können aber jetzt schon sagen, in der Praxis nach ersten eigenen Auswirkungsanalysen, die wir auch bei unseren Häusern durchgeführt haben, zeigt sich ein differenzierteres Bild. Im Prinzip kann man da sagen, dass die Eigenmittelanforderungen oder ein Anstieg stark davon abhängig, was für Geschäfte eine Bank macht, also wie das Portfolio der jeweiligen Bank aussieht. Das heißt, wenn eine Bank zum Beispiel eher im risikoaffinen Geschäft unterwegs ist, also zum Beispiel Private Equity Beteiligung eingeht, in Spezialfinanzierung tätig ist, nachrangige Forderungen oder Wertpapiere schlechterer Bonitäten kauft und. Oder zum Beispiel auch das Thema Renditeimmobilien auf dem Schirm hat, dann wird eher mit einem Anstieg der risikogewichteten Aktiva zu rechnen sein, aufgrund eben der nun granularen und risikosensitiven Ausgestaltung der KSA.
Und wie könnte jetzt eine Bank strategisch auf so eine höhere Eigenmittelanforderung reagieren? Behält die Bank ihre Flexibilität oder kriegt sie so viel vorgesetzt, dass sie eigentlich gar keine Wahl mehr hatte?
Eine gute Frage. Es haben uns auch schon viele Banken genau diese Frage gestellt. Grundsätzlich empfehlen wir oder sollte auch eine Bank spätestens jetzt im dritten oder vierten Quartal 2024 damit beginnen, ihr Portfolio zu analysieren und die Geschäfte dann nach den neuen CR3-Kriterien eben zu segmentieren. Danach ist es dann sinnvoll und notwendig, mit Blick auch auf die Kapitalplanung nach MA-Risk gewisse Auswirkungsanalysen auf die Eigenmittelanforderungen zu simulieren, dass man mal ein Bild davon bekommt, was für ein Volumen ich jetzt unter der CR3 bekomme und wie dann auch meine Eigenmittelanforderungen aussehen werden. Und durch diese Analyse sollte die Bank dann anschließend auch eine Aussage darüber treffen können, welche Geschäfte wie viel Eigenmittel kosten und ob diese strategisch dann auch beibehalten werden sollen oder nicht. Jetzt hatten Sie ja noch gefragt, flexibel, wie flexibel bin ich dann noch, wenn wir jetzt vom 01.01.25 mit der Umsetzungsfrist, wenn wir davon ausgehen, da kann ich aber ein bisschen beruhigen. Es gibt für viele Regelungen ein sogenanntes Phasing-in. Das ist eine Übergangsregelung, wo wir jetzt gewisse Jahre haben, die Aufsicht uns noch zugesteht, um die Anforderungen umzusetzen.
Also tatsächlich Jahre, nicht genau. Ein paar Monate oder genau. Wochen, sondern
genau, es gibt Übergangszeiträume, sodass die Banken da strategisch auch geschäftspolitische Entscheidungen noch recht flexibel umsetzen können. Da vielleicht nochmal der Hinweis, ein ganz bedeutsames Thema wird auch das Thema Datenqualität im Bestandsgeschäft sein.
Tatsächlich hatte ich diese Nachfrage auf den Lippen, denn ich hatte, wie gesagt, mit dem Kollegen vom BVR schon dazu gesprochen und da haben wir auch so ein bisschen über das granulare Meldewesen gesprochen. Und wenn man Daten granularer macht, hat man mehr. Sie werden zerlegt, sie werden wieder zusammengeschoben und da ist die Datenqualität natürlich was ganz Wichtiges. Und ein Faktor, den er genannt hat, den man auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber der immens werden wird, ist die Personalschulung und auch den Personalbedarf, den man eben hat mit Leuten, die sich dann damit auskennen.
Also ich sage immer Shit in, Shit out. ist halt ganz wichtig, eben in dieser granularen Welt, in der wir uns hier im Meldewesen bewegen, dass dann auch in allen Einheiten die Daten sauber gesammelt, aufbereitet werden und diese Dateneingänge dann auch diesen neuen gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Weil wenn wir die Daten dann aggregieren und dann im Meldewesen rüberschicken zur Aufsicht, dann ist da natürlich die Relevanz dahingehend, dass die Daten dann auch sauber sind und valide.
Eine Sache noch, das hatten Sie im Vorgespräch so schön formuliert, die zukünftig größte Musik. Wie sieht's aus? Also wo wird zukünftig die größte Musik spielen?
Ja, tatsächlich können wir dazu bereits Aussagen treffen. Wir haben uns ja gerade über Forderungsklassen im KSA unterhalten und je nachdem, in welcher Forderungsklasse man sich da bewegt, sind Veränderungen unter CR3 mal mehr, mal weniger groß. Und eine sehr große Veränderung wird in der Forderungsklasse durch Immobilien besichert sein. Hier wird zukünftig danach zu segmentieren sein, ob zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung mit Cashflow-Bezug vorliegt oder ob die Immobilie eher wohnwirtschaftlich genutzt wird. Das heißt, kein Cashflow-Bezug. Das klingt zwar erstmal gar nicht so einfach, es ist aber ein riesen Datenqualitätsanforderungsmechanismus dahinter, sodass ich glaube, dass hier insbesondere die Mitarbeiter aus der Marktfolge aktiv, also der Kreditabteilung, da zur Segmentierung, insbesondere im Bestandsgeschäft, ein großes To-Do haben werden.
Frau Kollmann, vielen Dank. Ich habe wieder viele neue Fachbegriffe gehört und wirklich aber den Deep Dive genießen können. Ich versuche es mal zusammenzufassen und Sie sagen mir bitte, ob ich es richtig verstanden habe. Also zusammenfassend würde ich jetzt sagen, CR3 zielt darauf ab, die Kapitalanforderungen der Banken transparenter zu machen und vergleichbarer, indem eben dieser KSA, dieser Standardansatz, der ja mehr bei den Kleinbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassenbanken, Sie hatten einen Fachbegriff dafür, LSIs, verbreitet ist, also gestärkt wird und diese internen Modelle, diese IRBAs, die bei den größeren Banken sind, dass die ein bisschen begrenzt werden. Genau. Dieser Output Floor soll dann dafür sorgen, dass die Eigenkapitalanforderungen von Banken nicht zu stark von denen abweichen, die der Standardansatz eigentlich hat. Also dass es einfach mehr gelevelt wird und dass es eher passt. Aber CR3 bringt auch diese komplexe Anforderung an diese Datenqualität. Wir hatten es jetzt am Ende besprochen, dass da eben, gerade wenn es um Immobilienanforderungen geht, dass da detaillierter geprüft werden muss, dass das kontrolliert werden muss. Shit in, shit out, tolles Zitat.
Ja, und auch insbesondere, dass man sich dadurch dann auch Eigenmittel spart, indem man da sauber in der Zuordnung ist. Weil Ziel muss es natürlich immer sein, sein Portfolio so auszurichten, dass möglichst ein niedrigeres Risikogewicht schlagend wird und das geht nur, indem man sich dann im Vorfeld, also sprich ab jetzt oder ich hoffe, die meisten Banken sind schon gestartet, gemacht. Genau, oder sind auf dem Weg, sich dahingehend wirklich sorgfältig dann mit den neuen Anforderungen auch auseinanderzusetzen, um dann eben auch Eigenmittel einfach auch zu sparen am Ende.
Klar, also diese neuen Vorschriften erfordern ja auch einfach einen hohen Aufwand, also was die Anpassung der Prozesse angeht, was die Schulung angeht. Aber Sie haben auch gesagt, es gibt Hoffnung. Es gibt Übergangsphasen, die den Instituten eine gewisse Flexibilität bei der Anpassung und den Regeln bieten. Und wie wir gesagt haben, also der Schwerpunkt eben auf der Qualität der Bestandsdaten liegen, die wir jetzt schon haben. Also die müssen ja dann auch angepasst werden, dass eben, wenn die neuen eingepflegt werden, dass wir da keinen großen Qualitätsunterschied haben.
Genau, also vielleicht das nochmal zur Klarstellung. Dieses Phasing-in bezieht sich eher auf die höheren Risikogewichte, dass die nicht ad hoc eingeführt werden. Also Ich mache mal ein Beispiel, wir haben derzeit ein Risikogewicht mit 100% und dann wird ad hoc zum 1.1. nicht auf 400% erhöht jetzt in der Forderungsklasse Beteiligung. Da haben wir eine Übergangsregelung. Was aber keine Übergangsregelung ist, ist, dass die neuen Vorschriften zum 1.1. umzusetzen sind.
Vielen Dank soweit an dieser Stelle für diesen Einblick nochmal, Frau Krollmann. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge geht es um die Mindestanforderungen im Risikomanagement, also den sogenannten MA-Risk, und die damit zusammenhängenden zentralen Änderungen der 8. Novelle. Die steht nämlich auch vor der Tür. Wir werfen einen Blick da auf praktische Auswirkungen dieser Neuerungen im Tagesgeschäft. Aber zunächst, Frau Krollmann, Ihnen vielen, vielen Dank für diesen Tiefgang in Sachen CRR. Ein Thema, mit dem ich, wie gesagt, sehr wenig Berührungspunkte habe, aber es war mir tatsächlich verständlich und das ist das, was ich erreichen wollte. Ich habe was gelernt. Ich hoffe, Sie am anderen Ende haben auch etwas gelernt. Frau Krollmann, vielen herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein durften. Und Ihnen am anderen Ende, Dankeschön fürs Zuhören. Seien Sie gespannt auf die nächste Folge Finanzrauschen und bis dahin Ihnen eine gute Zeit.